Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Die heutige Folge ist gesponsert von Bäderland. Komm ins Schwitzen. In Bäderlands Saunawelten, an 9 Standorten in Hamburg.
Heute befrage ich den Küchendirektor des Fontenay Hotel, Stefan Wilke. Ahoi, Stefan.
Moin.
Lieber Stefan, Küchendirektor, Direktor. Wenn ich an das Wort Direktor denke, dann denke ich, wenn ich im Zirkussinne denke, an jemanden, der ein ganz wunderbares Kostüm anhat. Und wenn ich an den Direktor im Büro denke, dann denke ich jemanden, der mit einem Klemmbrett durch die Gegend läuft und kontrolliert, ob alles läuft. Was ist denn jetzt ein Küchendirektor? Und hast du auch ein schönes Kostüm an?
Ja, fangen wir mal mit der letzten Frage an. Also mein Kostüm ist die Kochjacke und die Schürze und eben auch die Mütze dazu. Und ich bin im ganzen Haus unterwegs und bin für die komplette gastronomische Ausrichtung und auch der Gerichte verantwortlich. Heißt, ich überwache die Küchenchefs auch, gucke auch, dass die entsprechenden Zutaten zur Verfügung stehen, aber auch vor allem, dass die Infrastruktur, das heißt, dass das Personal genügend da ist, dass auch Materialien dafür da sind, die wir benötigen oder die Köche benötigen, auch so entsprechend dann verfügbar sind, so dass die auch ihren bestmöglichen Job machen können. Aber ich bin jetzt auch nicht nur mit dem Klemmbrett unterwegs, wie der Direktor von dir genannt, und schau, wo ist was. Natürlich bin ich auch mal, ja, in der heutigen Zeit ist es ja kein Klemmbrett mehr, sondern meistens das iPad oder das Handy, ja, wo man dann eben sagt, okay, hier schreibe ich mir was auf, und es geht dann aber auch zum Teil direkt in die entsprechenden Bereiche.
Ja, du kommst ja gebürtig aus Bayersbronn. Das ist ja eine Region, die für gute Küche doch sehr, sehr bekannt ist. Vor allen Dingen in den 80ern, glaube ich, auch in der Region gab es schon so einige Sternerestaurants. Ist dir das ins Blut gelegt worden?
Ja, tatsächlich. Meine Eltern hatten bis vor 9 Jahren auch selber noch einen gastronomischen Betrieb, wo aber nie die Planung war, dass ich den übernehme, sondern ich immer gesagt habe, ich möchte das nicht übernehmen. Und es ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Und klar, Bayersbronn ist nach wie vor ein Aushängeschild der Gastronomie. Gerade mit den 3-Sterne-Restaurants von der Traube Tonbach, vom Hotel Barreis und natürlich auch von Jörg Sackmann, wo man dann eben schon weiß, wo man was Gutes zu essen bekommt. Und es war ja auch jahrelang die Hochburg der Sterne-Gastronomie. Es gab ja keinen Ort oder Landkreis, wo man genauso viele Sterne finden konnte.
Und trotzdem hat es dich rausgetrieben, obwohl es so viel gutes Essen und so eine gute Küche da um dich rum gab. Was hat dich denn quasi rausgetrieben? Ich meine, es gehört ja irgendwie zum Gastronomieberuf auch dazu, ein bisschen was von der Welt kennenzulernen. War das so der Antrieb oder war doch nicht alles gut in Bayersbronn?
Es war alles gut und es ist immer noch alles gut in Bayersbronn. Aber ich wollte eben nach jahrelanger Zeit im Schwarzwald auch mal was anderes sehen und woanders hingehen. Und habe ja immer wieder verlängert bei Harald Wohlfahrt in der Traube Tonbach in der Schwarzwaldstube. Und wir waren dann bei einer Veranstaltung in München. Und dort kam dann der Kontakt, oder auf dem Hinweg habe ich ihm gesagt, dass ich eigentlich nicht noch mal verlängern möchte, weil ich habe immer wieder verlängert, habe dann das Palazzo für ihn hier in Hamburg gemacht. Und habe dann gesagt, jetzt möchte ich aber wirklich gehen. Und dann sagte er, Mensch, hast du denn schon was? Und dann sage ich, Chef, ich habe noch nichts, weil bevor ich was Neues unterschreibe oder überhaupt mal wohin gehe, wollte ich mit Ihnen sprechen, damit Sie Bescheid wissen, dass ich überhaupt mit dem Gedanken pflege und hege, mich zu verändern. Und dann sagt er, ja, dann lass uns doch heute mal gleich direkt mit Hapag-Lloyd sprechen. Und so ist das Ganze dann entstanden, wo er mir sagte, du musst unbedingt jetzt mal mit den Verantwortlichen von Hapag-Lloyd sprechen. Und dann bin ich zu einem Vorstellungsgespräch auch nochmal nach Hamburg geflogen damals, habe mir das Schiff hier in Hamburg angeguckt, konnte mir natürlich da innerhalb von diesen 2 Stunden noch gar nicht so wirklich was vorstellen, ob das was ist oder nicht. Und habe dann aber gesagt, okay, ich versuche es. Und es war wirklich ein Versuch, denn das erste Mal, ja, wenn man dann doch als junger Mensch das erste Mal alleine nach Burma fliegt, also in Yangon runter, und gar niemanden kennt, und auf dem Weg dorthin, wir sind nach Stuttgart gefahren, meine Eltern haben mich am Flughafen gefahren, es war Stau, das Auto hat angefangen, der Kühler zu überhitzen, Also es war so ein bisschen eine aufregende Fahrt dorthin, aber es hat alles geklappt und ja, dadurch hat sich dann auch das Ganze eben entwickelt, dass ich die Seefahrt lieben gelernt habe, denn nicht umsonst bin ich 10 Jahre dort als Küchenchef danach gefahren.
Du hast 10 Jahre auf der MS Europa und MS Europa 2 gearbeitet und bist du dann quasi entdeckt worden auf der MS Europa von deinem obersten Chef Herrn Kühne persönlich oder da gibt's ja doch ein paar Parallelen?
Ja, die gibt es sicherlich, die Parallelen. Und das Ganze hat so dann auch natürlich seinen Lauf genommen, wo ich aus familiären Gründen damals gesagt habe, ich möchte nicht mehr weiter zur See fahren. Das waren eben nach 10 Jahren. Und ich habe es pünktlich zum Nabelschnurdurchschneiden unserer Tochter geschafft und habe dann gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so lange wirklich immer von zu Hause wegbleiben. Wir haben anfangs noch andere Lösungen versucht zu finden, wo ich dann habe gesagt, gut, ich werde der Seefahrt den Rücken kehren, nicht sofort, aber mit langer Planungsphase, was sich dann auch eben für richtig gezeigt hat, denn ich sehe mich heute noch am Hamburger Hafen stehen, meine Frau mit unserer Tochter klar auf der Pier und ich auf dem Schiff beim Auslaufen, das war so einer der herzzerreißendsten Momente. Aber es hängt auch immer noch ein Herz an der Seefahrt dran. Ich werde ja auch immer noch mal eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen von Hapag-Lloyd, jetzt zum Beispiel zum 25-jährigen Jubiläum der Europa, wo man dann einen Geburtstag von so einer Lady dann doch mitfeiert und wir da auch kulinarisch was dazu beisteuern.
Nun bist du seit 9 Jahren im Fontenay. Bald bricht also das 10. Jahr an. Wirst du dann wieder flügge und hast du schon Ideen oder sagst du, nö, wir machen das mal so weiter?
Ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nach 10 Jahren muss immer der Cut her, sondern ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und die Planung ist, dass ich hier bleiben werde.
Sehr schön. So, dann kommen wir mal zum Fontenay. Es ist eines der besten Hotels der Stadt, zumindest was so die Kategorie, den Luxusanspruch und so weiter angeht. Wenn so ein Haus so schön mit so einer so tollen Lage da liegt, wie viel Rucksack schleppst du denn mit dir rum, dass dann auch die Küche irgendwie gut sein muss?
Ja, das ist schon ein großer Rucksack, den man dort mitschleppt. Und das war ja von Tag 1 auch so von den Gästen erwartet. Ja, natürlich, wenn man ein Hotel in dieser Klasse, Lage, Größe eröffnet, ist das auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Denn wir sind ja ein privat geführtes Haus, was auch heißt, wir haben jetzt keine Taskforce, die im Endeffekt vorher kommt und sagt, so sieht ein Club-Sandwich aus, so sieht der Burger aus, sondern das sind alles Ideen und Umsetzungswünsche, Punkte, die wir eben so auch vorgegeben haben. Und das natürlich auch stetig und immer noch weiter verbessern. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, wie man sagt, das ist es jetzt. Und jetzt lässt man das so, vor allem in der Küche. Wenn das heute toll ist, dann muss ich trotzdem mich hinterfragen, ist das das Gericht, was ich morgen und übermorgen, also jetzt auf natürlich weitere Zukunft gesprochen, dann auch noch so umsetzen möchte oder muss ich es noch weiter verbessern? Und als Koch oder auch sonst im wahren Leben, denke ich, sollte man nie zufrieden sein und immer noch mal nach weiteren Verbesserungen und nach Neuerungen suchen.
Du hast ja gerade schon eine Jobbeschreibung abgegeben. Du gehörst sicherlich mit zu den besten Köchen in Deutschland, bist aber ja eigentlich gar nicht mehr so richtig häufig am Herd, sondern sorgst dafür, dass andere glänzen und andere kochen. Gibt's denn ein Gericht, was dir nie so richtig gut gelungen ist, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt gerade gar nicht so gut, das können meine Leute eh viel besser?
Ja, gibt es viele Dinge, ja, vor allem in der süßen Ecke, sage ich mal, also in der Patisserie bin ich, ja, ich kriege auch das ein oder andere hin, aber so toll, wie das die Kollegen aus der Patisserie umsetzen, kriege ich das gar nicht hin. Ja, da fehlt mir auch das, das zu genaue. Als Koch ist es ja doch so, man kann hier noch mal ein bisschen was machen und kann hier noch mal ein bisschen was retten oder verändern. Das ist als Patissier oder Konditor ist es gar nicht möglich, sondern dort muss ich mich wirklich exakt an die Rezepturen halten. Gut, das kann ich schon, aber dann das wirklich Feine und so das wirklich so dann immer so umzusetzen, dafür haben wir die Spezialisten. Ich stehe, ja, du hast gerade gesagt, ich bin natürlich auch nicht mehr so oft in der Küche. Ja, ich bin schon noch immer mal wieder am Pass. Also das heißt, ich sehe die Gerichte, wenn sie rausgehen, mache die Annose und stehe auch sicherlich mal mit den Köchen am Herd. Wenn es sein muss, koche ich auch im Posten ganz alleine. Aber sonst bin ich auch mal derjenige, wo eben ja hingeht und sagt, Mensch, was braucht er denn noch? Und helft denen im schlimmsten Fall auch bei Zwiebel schneiden. Ja, auch das ist dann eben, wo man nochmal mit dem Mitarbeiter ins Gespräch kommt und auch das eine oder andere dann erfährt, was gut oder was auch nicht so gut läuft.
Die Zukunft der Küche ist definitiv gefährdet. Ich habe vor einigen Tagen eine Fernsehreportage gesehen, wo eine komplette Kantine mit Robotern ausgestattet war, wo also das Essen tatsächlich so zubereitet wurde, dass es wahrscheinlich auch aus jedem Topf gleich geschmeckt hat. Wie viel Sorgen hast du denn um den Nachwuchs? Weil das ist ja schon auch ein brennendes Thema.
Also der Nachwuchs ist sicherlich ein ganz, ganz brennendes Thema. Da muss ich aber sagen, durch das, dass wir hier im Hotel eine ganz, ganz tolle Ausbildung in allen Bereichen anbieten, ist es auch in diesem Jahr jetzt wirklich so gewesen, dass wir mehr Bewerbungen hatten, wie wir einstellen konnten und somit jetzt da keinen Engpass haben. Aber ja, natürlich, es ist die eine Sache, die Azubis zu finden. Das andere ist, die Azubis dann natürlich auch durch die Prüfung oder bis zum Ende zu bekommen. Und viel, viel wichtiger ist, was passiert denn dann im Nachgang? Also wie du schon sagst, es gibt die ersten Kochroboter, die das Ganze umsetzen. Aber in meiner Welt fehlt da natürlich dann auch der entsprechende Faktor, nämlich die Persönlichkeit. Ja, wie schmeckt es? Es schmeckt natürlich immer gleich. Klar, der Roboter wird programmiert. Man gibt es einmal vor, so soll das Gericht aussehen. Das ist die Soße dafür, das ist die Garnitur oder meistens in den Robotern, zumindest die, was ich jetzt gesehen habe, gibt es noch keine, die dekorieren, sondern eher so in so Trommeln dann die Gerichte warm braten, warm kochen und dann in so eine Schüssel oder auf den Teller fallen lassen, überspitzt gesagt. Und was macht man denn, wenn ein Gast sagt, ich möchte was anders haben? Ja, entweder das ist programmiert beim Roboter, dann geht es auch. Oder eben, es ist nicht programmiert, dann sagt man, das geht nicht. Und das kann aus meiner Sicht nicht das Ende sein. Und vor allem wäre es sehr, sehr schade. Denn der Kochberuf und die Gastronomie an sich ist ein ganz, ganz toller Beruf, der natürlich auch gelebt werden muss. Und diese DNA, haben wir vorher festgestellt, habe ich über die Muttermilch bekommen. Es gibt aber auch ganz viele, die das nicht haben und die ganz, ganz tolle und hervorragende Gastronomen sind. Man muss es aber vor allem, und das ist das Wichtigste, mit Leidenschaft und Herz machen und Überzeugung. Denn nur dann spiegelt sich das auch auf den Gast wieder, sodass er sagt, Mensch, dort gehe ich sehr, sehr gerne wieder hin und ich fühle mich dort auch wohl.
Wenn man von auswärts hier nach Hamburg kommt und sich hier ansiedelt, dann ist eine der ersten Spezialitäten, die man essen muss, fast als Mutprobe, so habe ich es zumindest damals empfunden, einen Lapskaus zu essen. Musstest du erst lernen, einen richtigen Lapskaus zuzubereiten? Ist das dann deine Mutprobe gewesen?
Also meine Frau kommt aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein. Und daher war mir jetzt die norddeutsche Küche natürlich schon etwas bekannt. Und auch der Lapskaus habe ich vorher schon mal probiert. Und ja, es ist jetzt nicht mein Leibgericht. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich den besten zubereite. Ja, aber ich weiß zumindest, was reinkommt. Und ich weiß auch, wie man ihn isst und wie er schmecken muss. Aber es werde jetzt kein Gericht sein, das bei mir es auf die Top Ten schafft.
So, dann wollen wir mal gucken, was es auf die Top 10 schafft bei
Nice oder Scheiß.
Also die Frage ist, möchtest du etwas loben oder möchtest du irgendwie mosern lieber?
Ich würde gerne loben, denn es wird ja viel zu viel geschimpft, sondern ich würde wirklich gerne loben, also lieber nice.
Dann mal los.
Ja, heute Morgen war das ja ein ganz großes Thema in den Nachrichten schon, Handys in den Schulen, vor allem in den Fortführenden, und dass ja jetzt in einer Schule hier in Hamburg, Christianeum, eine Testphase läuft, dass die 5- bis 9-Klässler keine Handys mehr während der Schulzeit haben dürfen. Und das finde ich als Familienvater sehr, sehr gut, denn das ist gerade auch ein Thema, was bei uns immer wieder hochkommt im Familienkreis. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass man jetzt sowas auch mal wirklich publiziert und auch es wirklich durchzieht. Denn wir sind alle auch groß geworden. Meine Tochter guckt mich immer ganz groß an, wenn ich ihr erzähle, wie wir uns früher verabredet haben, also ich mit meinen Freunden. Meine Frau sagt dann, ja, es war das normale Telefon. Und mein Vater wollte damals das Telefon dann komplett abstellen, nachdem die Telefonrechnung kam und es noch keine Flatrate gab. Aber das finde ich schon ein ganz tolles System, jetzt einfach mal zu sagen, dass es wichtig ist, miteinander persönlich zu kommunizieren und nicht nur über ein Online-Tool, egal in welcher Weise man das Handy dann auch nutzt.
Ich finde auch gut, dass wir beide direkt miteinander gesprochen haben und nicht gesimst haben oder Social Media genutzt haben, lieber Stefan. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und freue mich, wenn ich das erste Mal bei dir vom Teller essen darf. Ich hoffe, da kommt irgendwann noch eine Einladung. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Tschüss und Ahoi, ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.